die Rechten haben ja gar nichts anderes im Angebot, also die haben ja gar nichts anderes vor als die Mitte. Im Kern geht es ja auch den Rechten im Wesentlichen ja darum, um das Gleiche wie der Mitte, nämlich um ein starkes Deutschland, das stark ist in der Welt. Und sie versprechen bei diesem Programm, das eben der Mitte sehr ähnelt, bis fast identisch ist, versprechen sie nur noch eins, nämlich dass es mehr Härte.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des AK-Podcasts. Hier ist wieder Gina. Ich bin hier heute mit Stefan Kaufmann und wir wollen über die Ursachen für den Rechtsruck und die Politik der sogenannten Mitte sprechen. Bevor wir dazu kommen, einige Informationen für euch. Im Juli machen wir bei AK unsere jährliche Sommerpause. Da kommt also keine Ausgabe. Ab August sind wir dann wieder, hoffentlich etwas erholter, für euch da. Und es warten sogar einige Überraschungen auf euch, also seid gespannt. So, damit kommen wir dann auch zur heutigen Folge. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Wirtschaftsjournalist seit jetzt 30 Jahren oder sowas. War früher vor allem bei der Berliner Zeitung, auch bei der Frankfurter Rundschau, habe ich geschrieben, schreibe ich heute noch. Inzwischen bin ich mehr habe auch für den AK geschrieben. Inzwischen bin ich mehr bei ND die Woche und schreibe da und habe auch ein paar Bücher geschrieben. Zuletzt habe ich zu einem Buch beigetragen von Sabine Nuss. Da ging es auch um den Rechtstrend. Deswegen, ich bin kein Soziologe und Rechtstrend ist eigentlich gar nicht mein Kernthema. Ich schreibe über Wirtschaft und vor allem über Krise. Aber genau zu diesem Buch habe ich beigetragen und deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt.
Danke dir. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Du hast ja auch einen sehr spannenden Artikel bei uns geschrieben, in dem du dich eben den Ursachen für den Rechtsruck in Deutschland widmest. Da gibt es ja uns allen bekannte Annahme, dass dieser vor allem ökonomische Ursachen hat, also dass vor allem Abstiegsangst und wirtschaftliche Unsicherheit Menschen vermehrt in die Arme rechter Parteien treibt. Siehst du das auch so?
Ja, die Ursachen des Rechtstrends kann ich natürlich auch nicht final klären. Ich beschäftige mich eigentlich nur mit der ökonomischen Seite dieses Rechtstrends, beziehungsweise nur eigentlich mit einer bestimmten Erklärung, die du gerade eben genannt hast, nämlich dass die Armut und die Entsicherung oder auch nur die Angst vor Armut oder Statusverlust, dass das zum Rechtstrend beiträgt. Es gibt dazu verschiedene Studien, die das untersucht haben, Studien, die gezeigt haben, dass wenn zum Beispiel der Staat Kürzungsprogramme durchführt, dass dann die Zustimmung zu rechten Parteien steigt. Für mich bleibt dann immer noch die Frage übrig, angesichts dieser Studien, die einfach aus der ökonomischen Entsicherung oder Verarmung der Leute direkt auf den Rechtstrend schließen. Für mich bleibt immer noch die Frage nach dem Zusammenhang zwischen ökonomischer Lage oder befürchteter ökonomischer Lage und der Wahl rechter Parteien. Weil das ist ja nicht der ökonomische Fakt, der die Leute dazu bringt, rechts zu wählen. Noch nicht mal allein die Verunsicherung, sondern es ist ja immer die Deutung der Lage. Es ist ja ihre Erklärung ihrer Lage oder ihrer Misere oder der befürchteten Misere, warum sie dann rechts wählen. Insofern bleibt für mich immer noch die Frage, warum wählen sie denn rechts und nicht links? So, das hängt ja an der Deutung, wie sie ja ihre eigene Lage sich selbst erklären. Warum sehen die Leute also in der rechten Politik ein Angebot? Das wäre für mich zu klären. Und diese Studien machen sich dann immer ein bisschen einfach. Die sagen einfach, die Leute sind verunsichert, das Vertrauen in die Mitte sinkt und deswegen wählen die Leute rechts. Bleibt die Frage, warum nicht links? Zumal die Linken ja auch eher noch ein Angebot für solche Leute hätten. Und die Rechte hat definitiv kein attraktives Angebot für Leute, die ökonomisch entsichert sind. Das kann man dann wiederum erklären, wie es zu diesem Gap oder dieser Differenz kommt, sozialpsychologisch erklären, über den verwurzelten Rassismus der Leute oder eine destruktive Persönlichkeit und so weiter und so fort. Mich stört an solchen Erklärungen immer ein bisschen, dass man damit das Feld der Ökonomie verlässt und die Leute für latent irre erklärt oder quasi, dass da eine Pathologie feststellt. Dabei würde ich sagen, die Ökonomie spielt schon eine große Rolle.
Medial wird uns ja auch gerade sehr viel vermittelt, dass die deutsche Wirtschaft inmitten einer Krise steckt, dass wir deswegen alle den Gürtel enger schnallen müssen und so weiter. In deinem Artikel hast du geschrieben, die Krise sei aber eigentlich gar nicht so richtig da. Was meinst du damit?
Na, auf der einen Seite muss man feststellen, die Krise wird ja ausgerufen. Worin besteht sie? Sie besteht im Wesentlichen darin, dass das Bruttoinlandsprodukt stagniert, die Wirtschaft wächst nicht, die Arbeitslosigkeit ist relativ gering, die Ungleichheit und Armut stagnieren eigentlich auch eher. Und es gibt in dem Sinne nicht eine Krise, so wie wir es im Geschichtsunterricht gelernt haben, vor 100 Jahren. Endlose Schlangen vor Suppenküchen, explodierende Arbeitslosigkeit, abstürzende Börsenkurse. Liegt ja alles gar nicht vor. Was wir haben, ist eine sehr mäßige Konjunktur. Gleichzeitig eine Riesenpanik, die geschoben wird aus der Elite. Es gäbe eine Krise wie noch nie und gleichzeitig eine extreme politische Bewegung nach rechts, gibt es ja auch ungewöhnlich. Das passt nicht so ganz zur ökonomischen Lage, finde ich, in der es ja keine Arbeitslosenheere gibt. Man kann sogar sagen, der Wohlstand wächst sogar weiter noch, zumindest die Vermögen wachsen im Durchschnitt. Es scheint also bloß eigentlich ein Verteilungsproblem vorzuliegen.
Ja, man kann ja auch sagen, dass auf jeden Fall die DAX-Konzerne noch gute Gewinne einfahren, wobei das ja auch vor allem im Ausland stattfindet, wo sie ja irgendwie rund 80% ihres Umsatzes machen. Im Inland werden ja schon auch Arbeitsplätze abgebaut, in der Autoindustrie, in den Zuliefererbetrieben und in der Chemieindustrie. Sind das nicht zumindest reale Anzeichen einer anstehenden Krise?
Na, das ist genau das, was du sagst. Es sind reale Anzeichen einer anstehenden Krise oder einer kommenden Krise. Es wird ja auch gesagt von offizieller Seite, von der Politik, das Modell Deutschland sei am Ende sozusagen eingeklemmt zwischen chinesischer Industriekonkurrenz, US-Zöllen und sozusagen des russischen Versuchs, den Einfluss in Osteuropa zu halten oder jetzt auszubauen. Sei quasi Deutschland existenziell in der Krise. Das existenziell finde ich aber interessant, weil worin besteht denn die Krise eigentlich? Die Krise, die zumindest jetzt so ausgerufen wird, besteht eigentlich darin, dass Deutschland oder die deutsche Industrie nicht mehr fragloser Gewinner des Weltmarktes ist. Das ist die eigentliche Krise, keine Arbeitslosenheere, keine explodierende Armut, sondern die Dominanz der deutschen Industrie ist gefährdet. Also insofern würde ich sagen, der ökonomische Status, der Status Deutschlands als ökonomische Weltmacht und damit auch als politische Weltmacht sozusagen, der ist angegriffen. Und wenn von einer existenziellen Krise geredet wird, dann ist die Existenz Deutschlands als Weltmacht ist tatsächlich angegriffen. Heißt nicht, dass wir morgen alle vom Erdboden verschwinden. Und insofern, ich sage das nur, um zu sagen, diese Diagnose, eine existenzielle Krise hat einen sehr anspruchsvollen Maßstab. Nämlich den Status und die Bedeutung, die Deutschland halt bisher hatte. Und das Versprechen der Parteien der Mitte ist ja, diesen Status eben zu retten über ein Programm, das man Deutschland voran nennen könnte, oder von rechts heißt es eben Deutschland zuerst.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, die sich nämlich mit dem Begriff des Standortnationalismus beschäftigt. Das habe ich aus deinem Artikel so rausgelesen, dass eben dieser Standortnationalismus die Parteien der sogenannten, also der Parteien der sogenannten Mitte, die Bevölkerung in Richtung AfD treiben. Könntest du einmal erklären, was ist dieser Standortnationalismus und was sind seine Prämissen?
Standortnationalismus oder freundlicher kann man es ja auch Standortpatriotismus nennen. Dieser Standortpatriotismus beruht auf einer Erzählung. Beruht auf einer Erzählung, heute würde man sagen Narrativ, auf einer Erzählung über die Wirtschaftsweise, in der wir leben. Und diese Erzählung hat so bestimmte Elemente. Als erstes Ausgangspunkt ist immer, wir sind Deutschland, wir sind eine Gemeinschaft, wir haben irgendwas, wir sind irgendwie eine Gemeinde, wir haben eine Gemeinsamkeit, eine große, trotz aller sozialen Unterschiede. Eine große Gemeinschaft aus Millionären und Bürgergeldempfängerinnen und Arbeitslosen und Bankern und Krankenpflegern und so weiter. Wir Deutschen sind aber nicht mal eine Gemeinschaft. Wir sind auch quasi ökonomisch gesehen sind wir eine Art Produktionsgemeinschaft. Wir sind eine Produktionsgemeinschaft. Also das ist ganz interessant, weil ich würde ja sagen, Deutschland, Kapitalismus, das ist eine Klassengesellschaft, die auf Gegensätzen beruht und auf der Funktionalisierung der Arbeit für den Profit. Es wird aber anders gesehen. Gesehen wird es als eine Art Produktionsgemeinschaft, in der jeder seinen Beitrag leistet, in der die ArbeitnehmerInnen bieten ihre Arbeit, die KapitalistInnen bieten die Produktionsmittel, die Maschinen, die Fabriken. So, und jeder leistet seinen Beitrag dazu und gemeinsam produzieren wir die Wirtschaftsleistung, die ja mit Bruttoinlandsprodukt oder Nationaleinkommen in der Volkswirtschaft schon eindeutig kennzeichnet, wo die Grenzen dieser Gemeinschaft stehen. Und aus dieser Idee kommen so, aus dieser Annahme Und aus diesem Bild kommen so Ideen wie, es handele sich bei den Fabriken in Deutschland um unsere Industrie oder um unsere Exporte oder auch dieses Ding, die arbeitenden Menschen, dass es ein Lob ist, die einen Beitrag leisten zum Gelingen des Ganzen. Das ist, dahinter steht die Annahme, dass wenn jeder da seinen Beitrag leistet und jede, dann geht das alles auch auf, dann funktioniert das alles auch. Wenn jeder ordentlich fleißig ist und sich rechtschaffen verhält, dann funktioniert das auch. Und logischerweise aus der Annahme heraus folgt, wenn das Ganze in eine Krise gerät, geht natürlich die Suche los nach denen, die ihren Beitrag nicht geleistet haben oder die sich die Taschen voll gemacht haben. Und an der Stelle ist übrigens noch offen, ob das nach eher politisch links oder rechts geht, also ob es dann um Sozialschmarotzer oder faule Arbeitslose oder Sozialtouristen geht oder um gierige Banker oder überreiche Milliardäre und so weiter. So, dieses harmonische Bild der Produktionsgemeinschaft, so geht die Erzählung der Mitte weiter, dieses harmonische Bild der Produktionsgemeinschaft, das übrigens die normale Volkswirtschaftslehre an den Universitäten lehrt, dieses funktionale Miteinander, diese Gemeinschaft der Produzenten und Produzentinnen wird jetzt in der Krise von außen angegriffen. Das ist die Ursache der Krise, also wie ich sie den Medien entnehme und den Reden. Angegriffen, dafür stehen die drei Namen, Trump, Xi Jinping und Putin, also als Sinnbilder für den Angriff von außen. Und gegen diesen Angriff, ein Angriff übrigens, der mit unfairen Mitteln geführt wird, also auch aus unfairen Motiven, wird ja gesagt, die US-Zölle gelten als genauso unfair und unbegründet wie die chinesischen Industriesubventionen, die als ein unfairer Wettbewerbsvorteil gebrannt und markt werden. So, und dieser Angriff von außen, gegen den müssen wir uns jetzt verteidigen. So, unsere schöne Produktionsgemeinschaft muss jetzt von außen verteidigt werden. Und jeder und jede in der Bevölkerung ist nun aufgerufen, seine privaten Nöte, die er eventuell hat oder die er fürchtet, als Ausdruck dieser Krise des Standortes zu sehen. Das ist sehr interessant an der Krisendefinition. Als Krise gilt ja gar nicht die Summe der individuellen Probleme, die die Leute haben. Geldnot, hohe Mieten und so weiter. Es ist nicht die Summe der individuellen Probleme, die die gesamte Krise ausmacht, sondern umgekehrt soll jeder sich sozusagen, jeder seine individuellen Probleme sich erklären als Ausdruck der Not des Standortes. So, das ist quasi der Standortpatriotismus und wie er dann automatisch die Deutung einer Krise, wie automatisch die Deutung einer Krise daraus folgt, würde ich sagen.
Und wie funktioniert das dann so als Wegbereiter für rechte Politik? Du hast es ja gerade auch schon angeschnitten. Eigentlich eignen sich Milliardäre halt mindestens genauso als Sündenböcke wie MigrantInnen. Oder eigentlich würde ich sagen, sie eignen sich besser, weil sie ja tatsächlich einen Anteil an den Krisen tragen. Also wie kommt dann dieser Switch, dass es sich zumindest gerade eher Richtung rechts entwickelt?
Ja, aber man muss sagen, die Milliardäre und Milliardärinnen haben nicht nur einen Anteil an der Krise. Bei ihnen wäre auch viel mehr zu holen. Wenn es schon darum ginge, dass man sagt, wie ich fühle mich entsichert und jetzt versuche ich irgendwie Geld zu sammeln. Und dann muss ich ja nicht nur auf die gucken, die von mir aus nichts leisten, weil sie arbeitslos sind, sondern viel besser wäre es doch, wenn ich bei denen lande, die das ganze Geld in den Taschen haben. Aber das Problem an der Stelle ist halt, die Milliardäre und Milliardärinnen sind ja nicht nur die Milliardäre, sondern sie sind eben auch die InvestorInnen. Sie sind die Investoren, sie sind die, die das Kapital haben. Und darin entspricht ja ihr Beitrag zum Ganzen, zu diesem famosen Bruttoinlandsprodukt. Wir brauchen sie, denn ihre Investitionen schaffen die Arbeitsplätze und schaffen das Wachstum. Ist ja ganz lustig, dass in der Erzählung nicht die Arbeit das Wachstum schafft, sondern das Wachstum schafft eigentlich die Arbeit. Und die Investitionen sind wiederum das, was das Wachstum herbeibringt. Also man kann sagen, wir sind alle abhängig davon, dass die, denen die Fabriken gehören, reicher werden. Und so. Und das hat ja auch seine Wahrheit. Ist nur die Frage, spricht das gegen den Profit oder für ihn? Gut, wie funktioniert, du hast es gefragt, wie funktioniert der Standortnationalismus quasi oder Patriotismus so als Wegbereiter? Also der ganz normale Standortpatriotismus der Mitte. Ich würde sagen, also ausgehend von der Erzählung, die ich gerade eben versucht habe zu skizzieren, wenn man dieser dominanten Erzählung der Mitte folgt, also wir sind eine große Gemeinschaft, wir sind ein funktionales Miteinander und jetzt kommt dieser Angriff von außen, dieser unfaire Angriff von außen und wenn man des Weiteren annimmt, dass wir uns jetzt wehren müssen, so, dass wir uns jetzt zusammenschließen müssen zu einer quasi nationalen ökonomischen Kampfgemeinschaft, dass wir deswegen auf unsere Wettbewerbsfähigkeit achten müssen, also nicht nur auf unsere Kriegsfähigkeit, sondern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist eine interessante Fähigkeit, weil es drückt gleich aus, die Fähigkeit, gegen die anderen zu gewinnen, als quasi als eigene Fähigkeit. Deswegen ist es interessant, dass immer diese Eigenschaft genannt wird. Wir müssen uns jetzt wehren, wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, wir müssen, wie Klaas Klingbeil sagt, Voraussetzung für unsere Freiheit ist, dass Deutschland ein starkes Land ist und deswegen Stärke bedeutet Freiheit und Freiheit bedeutet Stärke. So, wenn das jetzt alles bedeutet, dass wir also Opfer bringen müssen für den Standort, weil wir in der globalen Konkurrenz gegen das böse Ausland drohen zu verlieren. Und wenn wir gleichzeitig gegen die Nichtleistenden, die Schmarotzer, gegen die äußeren, inneren Feinde jetzt konsequenter vorgehen müssen, wenn das alles fertig ist, diese ganze Erzählung, dann braucht es meiner Ansicht nach überhaupt nur noch eine Sache, um den Weg nach rechts weit zu öffnen. Und das ist die relative Erfolglosigkeit dieses Standortprogramms der Mitte. Denn das ist ja interessant, Entschuldigung, dass die Rechten haben ja gar nichts anderes im Angebot, also die haben ja gar nichts anderes vor als die Mitte. Die Rechten werden immer viel gekennzeichnet durch diese einige absurden Theorien, zum Beispiel, dass es den Klimawandel nicht gäbe oder dass die Frau zurück an den Herd müsste oder dass es eigentlich um Umvolkung ginge und so weiter und so fort. Aber im Kern geht es ja auch den Rechten im Wesentlichen ja darum, um das Gleiche wie der Mitte, nämlich um ein starkes Deutschland, das stark ist in der Welt. Und sie versprechen bei diesem Programm, das eben der Mitte sehr ähnelt, bis fast identisch ist, versprechen sie nur noch eins, nämlich das ist mehr Härte. Mehr Härte gegen außen, das sieht man gut an Donald Trump, aber auch mehr Härte gegen innen, gegen jene, die nicht das leisten, was sie leisten sollen oder die sich mit ihren Partikularinteressen gegen das Gemeinwohl sozusagen in Stellung bringen. Das ist das, was die Rechten versprechen. Das gleiche Programm, nur mehr Härte, keine Kompromisse mehr, quasi der Weg von Deutschland voran hin zu Deutschland zuerst. Das ist übrigens interessant von dem Hintergrund, dass eben auch jetzt, und das ist der Weg der Mitte nach rechts, dass jetzt sowohl Lars Klingbeil, Finanzminister, wie auch Bundeskanzler Friedrich Merz bei den jüngsten Reden die Deutschen aufgerufen haben, ihre partikularen Interessen hinten anzustellen, um quasi daran zu denken, was für das Land gut ist. Und das finde ich schon so weit rechts, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich mir auf der Basis schon mir sich gar nicht die Frage stellt, warum die Leute dazu tendieren, rechts zu wählen. Da ist auch interessant, dass man gesagt hat, die Rechten hätten einfache Antworten. Ja, aber es ist die gleiche Frage, die die Mitte stellt.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnenten. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Dann wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Stichwort der antifaschistischen Wirtschaftspolitik beschäftigen. Dieses Stichwort geistert auch schon länger durch die Debatten. Geprägt und entwickelt wurde das Konzept von der Ökonomin Isabella Weber. Grundthese ist die, wie du sie nennst, demokratische Erklärung für den Rechtsruck. Also durch Abstiegsangst und Armut würden Menschen rechte Parteien wählen. Dagegen würden dann wiederum staatliche und wirtschaftliche Daseinsfürsorge helfen, also Investitionen und Subventionen in alltägliche Infrastruktur für die Bevölkerung. Dann hat eben die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss, die ja auch schon geredet wurde, eine sehr lesenswerte Kritik an diesem Konzept veröffentlicht, nämlich, dass eben grundlegende Eigentumsverhältnisse unangetastet bleiben und dementsprechend weder demokratisiert noch langfristig als antifaschistischer Schutzschild wirken können. Du argumentierst wiederum, eine antifaschistische Wirtschaftspolitik müsse auch eben den Standortnationalismus in den Blick nehmen. Wie würdest du deine Wirtschaftspolitik skizzieren, die tatsächlich den Rechtsschwenk verhindern oder sogar zurückdrehen kann?
Ja, es stellt sich an der Stelle ein bisschen die Frage, ist es auch ein bisschen unfair, wenn ich oder wenn Sabine Nuss die antifaschistische Wirtschaftspolitik oder speziell dieses Konzept von Isabella Weber kritisieren dafür, dass es gegen den Rechtstrend insofern nicht so viel hilft, als dass der Rechtstrend ja nicht bloß in der ökonomischen Verunsicherung der Leute liegt, sondern ihrer Deutung der Lage. Die antifaschistische Wirtschaftspolitik setzt quasi nicht bei der Ursache des Rechtstrends an, sondern will den Leuten nur den Anlass für ihre Unzufriedenheit nehmen. Das allerdings kann man ihr fast nicht vorwerfen, der antifaschistischen Wirtschaftspolitik, weil sie ist halt nur Wirtschaftspolitik, kein Aufklärungsprogramm. Eine Wirtschaftspolitik, die wirklich gegen den Rechtstrend arbeiten will, da würde ich gar nicht so sehr die Differenzen sehen zum Konzept von Isabella Weber, die Vorstellung oder die Vorschläge, die sie hat. Sie schreibt ja gerade ein Buch darüber, das im Oktober rauskommt, dann wird man nochmal genauer sehen, was sie sich darunter vorstellt. Aber was sie da vorschlägt, sind alles gute Ideen, gegen die ich überhaupt niemals etwas sagen würde. Außer zwei Sachen. Eben das eine ist, setzt nicht an der Ursache des Rechtstrends an, nämlich an dieser Erzählung, an einer Kritik der Erzählung des kapitalistischen Standortes als große Produktionsgemeinschaft, die sich gegen aus durchsetzen muss. Und eine zweite Sache ausgehend, wenn diese Erzählung bei den Leuten durchgesetzt ist, dann weiß ich nicht so richtig, ob sie sich auf eine antifaschistische Wirtschaftspolitik einlassen, die ja sagt, wir können uns das jetzt eigentlich einfach leisten. Weil es ist die große Frage. Es ist die große Frage, eine prinzipielle Frage, zu der man gerne nochmal einen weiteren Podcast machen kann, der groß ist. Geht das überhaupt? Gehen diese Ideen oder in Kurzform, geht in der aktuellen Situation verschärfter Weltmarkt und Kostenkonkurrenz überhaupt ein massiver Ausbau des sozialen Bereiches und der öffentlichen Daseinsvorsorge? Funktioniert das überhaupt? Insofern würde ich sagen, die Hebel, die das Weber-Konzept ansetzen, sind schon die man anwenden kann. Ich würde sagen, es braucht noch etwas dazu. Das würde ich eher sagen, setzt halt eher an dieser Erzählung an. Es bräuchte so etwas wie ein Bewusstseinswandel, so kann es auch Klassenbewusstsein nennen. Also sprich, dass man nicht mehr aufsteht als wir sind hart arbeitende Menschen und stolz auf unseren Beitrag für den Standort und auf dieser Basis fordern wir jetzt Berücksichtigung, sondern dass man sich vielleicht eher zumindest als Lohnabhängiger begreift oder auch zu Recht sieht als eine Art Ressource des Standortes in einem System des globalen Profits oder in einem System des Profits, wo es um Standortkonkurrenz und Marktanteile geht und in dem zumindest so ein absurdes Problem derzeit besteht, wo besteht denn das Problem im Moment der Weltwirtschaft? Das Problem der Weltwirtschaft besteht ja nicht in einem Mangel. Das Problem der Weltwirtschaft besteht in einem Überfluss, zu sagen. Es besteht darin, dass es unausgelastete Produktionskapazitäten in den Fabriken gibt, dass viel mehr produziert werden könnte, aber es lohnt sich nicht. Dann ist aber das Lohnen das Problem und nicht die Versorgung mit Gütern. Also Güter gibt es tendenziell eher viel zu viele, sodass man sich so etwas klar macht, dass man in diesem System quasi als Ressource des Standortes vorgesehen ist. Dieses Bewusstsein, glaube ich, oder nennen wir es Klassenbewusstsein, dann hat man gleich auch den Ort, an dem man selber in diesem System sich befindet oder der einem zugewiesen ist. So ein Bewusstsein, glaube ich, braucht es, um gegen den Rechtstrend anzugehen. Weil, wie gesagt, wenn man einfach nur an der Wirtschaftspolitik ansetzt, quasi an Ausgaben und Einnahmen, stellt sich erstens das Problem, geht das in der aktuellen verschärften Weltmarktlage überhaupt für einen kapitalistischen Standort? Zweitens, wenn die Leute es verstanden haben, dass wir eine Produktionsgemeinschaft sind, dann werden sie sich kaum auf solche Konzepte einlassen, weil sie gar nicht auf dem Standpunkt stehen, ich will alles, was für mich gut ist. Sondern sie haben ja schon begriffen, ich komme nur weiter, wenn es Deutschland gut geht.
Ist das auch das, was du meinst mit dem, was du in deinem Artikel geschrieben hast, dass antifaschistische Wirtschaftspolitik der Ideologie des Bruttoinlandsproduktes eine Absage erteilen sollte?
Ja, es ist Ideologie des Bruttoinlandsprodukts. Erstmal ist das Bruttoinlandsprodukt, ja, oder das BIP ist ja nur eine ökonomische Maßzahl, aber sie transportiert eine ganz kleine Geschichte quasi, nämlich die Geschichte von unserem Reichtum, den wir produzieren und den wir dann untereinander verteilen. Und dieses große Wir wird auch nicht dadurch aufgelöst, indem man die Verteilungsfrage stellt, weil es bleibt das Wir, zu dem jeder seinen Beitrag oder ihren Beitrag leisten soll. Das Bruttoinlandsprodukt an sich ist keine Ideologie, aber es transportiert eine größere und ist wesentlicher Teil davon. Unser Wohlstand, der derzeit gefährdet ist. Es ist interessant, weil ganz und ganz nebenbei, das Bruttoinlandsprodukt, oder sagen wir die Summe aller Güter, die so produziert werden, die sind ja alle im Privateigentum. Die gehören ja alle Unternehmen. Aus dieser großen Summe von Privateigentum einen gemeinsamen Reichtum zu machen, ist, halte ich, für verfehlt.
Ja, jetzt sind wir eine Bewegungszeitung und unter unseren LeserInnen befinden sich wohl nicht ganz so viele Menschen, die direkten und konkreten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik des deutschen Staates nehmen können. Was sind denn deiner Meinung nach so die Kernforderungen, die Bewegungen eben gegen Sozialkürzungen, Rechtsruck und Militarisierung hochhalten müssten?
Nö, ja, ich mag, keine Forderung, Slogans, ich mag gerne, wir zahlen nicht für eure Kriege. Das gefällt mir gut, weil es anschließt an, wir zahlen nicht für eure Krise, aus der Euro-Krise, weil es einen Gegensatz aufmacht zwischen ihr und wir. Und es sind eure Kriege und eure Krise. Kernforderungen gibt es an der Stelle nicht so richtig, würde ich sagen. Oder vielleicht treten mir auch einfach keine ein. Das müssen irgendwie andere Leute sich ausdenken. Mir ging es eher um das, was ich gerade eben gesagt habe, so eine Art Kernbewusstsein. Ne, bei Forderungen beziehen sich ja immer auf konkrete Kämpfe. So, deshalb geht es um die Verteidigung des Sozialstaats. Konkrete Kämpfe kommen wir nicht drum rum, muss man führen. Es geht um die Verteidigung der Arbeitszeitgesetze, Kündigungsschutz oder um die Forderung einer Vermögenssteuer. Und da gibt es die entsprechenden Forderungen so oder so. Und mir geht es eher darum, unser Kernbewusstsein, in dem diese konkreten Kämpfe geführt werden. Und dann wird man eben sehen, wie das weitergeht. Aber dass man diese weitergehenden Forderungen nicht oder die eigenen Ideen nicht vergisst in den konkreten Kämpfen. Das Problem bei vielen Forderungen sehe ich halt darin, dass sie sich sehr oft halt positiv beziehen auf Bruttoinlandsprodukt und Standort. Man sieht es überall, dass zum Beispiel gesagt wird, der Sozialstaat ist gut, weil er dient als automatischer Stabilisator in Konjunkturkrisen und stützt so das BIP. Oder wir dürfen nicht die Arbeitszeit ausweiten, weil das führt zu mehr Krankheiten und mehr Fehlzeiten. Das schadet den Unternehmen ja und das schadet damit auch dem Bruttoinlandsprodukt. Oder es wird gesagt, Klimaschutz ist das Wachstumsprogramm für Deutschland. Oder es wird auch gesagt, die Migranten, die hierher kommen, die sind doch wahnsinnig nützlich. Die machen sich doch nützlich für unser Bruttoinlandsprodukt. Und ich frage mich immer, liebe Leute, was denn, wenn es nicht so ist? Oder wenn es nicht so wäre, was passiert denn, wenn der Klimaschutz kein Wachstumsprogramm ist? Lassen wir ihn dann? Was machen wir denn mit den Migranten und Migranten mit den Armen, die nicht den deutschen Bruttoinlandsprodukt dienen? Können sie sterben oder was? Und was eigentlich, wenn der Sozialstaat, was, wenn es so wäre, dass die Neoliberalen zumindest in der Krise recht haben und für einen kapitalistischen Standort und verschärfter Wettbewerbskonkurrenz ein teurer Sozialstaat einfach auch hinderlich ist. So, was machen wir denn dann? Lassen wir es dann? So, das meine ich mit Kernbewusstsein irgendwie, dass man auch die Idee aufrechterhält, es gäbe so etwas wie eine andere Wirtschaftsweise, in der sozusagen die nicht alles der reinen Vermögensmehrung der Unternehmen untergeordnet ist und der es einfach darum geht, dass Sozialstaat und Klimaschutz und ein gutes Leben sich nicht ständig daran rechtfertigen müssen, dass sie doch dem Wirtschaftswachstum dienen, sondern dass man einfach darauf besteht. Man besteht einfach drauf, das ist, was wir wollen, Punkt. Und wenn das mit dem System nicht zusammenhängt, dann sind wir nicht bereit zu sagen, das ist dann unsere Schuld oder wir tragen die Anpassungslast. Das würde so eine schönere Perspektive eröffnen und wäre meiner Ansicht nach nicht mal eine schönere Perspektive, sondern auch das wesentliche Mittel eben gegen den Rechtstrend. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Rechtstrend, den wir gerade sehen, der folgt nämlich, wenn man der Erzählung der Mitte, wenn man die teilt, dann folgt der notwendig. Dann folgt der notwendig aus einer Parteinahme für einen kapitalistischen Standort, der selber in Not ist. So, das ist. Du merkst wahrscheinlich noch einen Punkt. Ich will oder kann, weil du damit eingestiegen bist. Ich kann damit natürlich nicht den Rechtstrend erklären. So, was ich eigentlich sagen möchte, nur ist bei dieser intellektuellen oder geistigen oder moralischen Vorbereitung, die Mitte liefert, wundert es mich überhaupt nicht, dass die Leute quasi nach rechts driften in der Not. Und insofern finde ich diese bange Frage, wieso wählen die Leute rechts, sowieso komisch oder eher befremdlich. Verstehen tue ich sie nur, wenn man sie in eine Reihe stellen würde mit der Frage, warum wählen die Leute CDU? Wenn es quasi eine gleichberechtigte Frage wäre. Oder das kannst du anders sagen, welche fundamentale Fehleinschätzung liegt eigentlich der Wahl der SPD zugrunde? So, wenn man quasi so, weil die Frage nach, wieso wählen die Leute rechts immer so gefragt wird, wie kann es nur sein? Und ich denke immer, was denn sonst? Weil man muss ja auch sagen, dass die Parteien der Mitte ja nicht nur sagen, jetzt müssen wir alle verzichten für Deutschland, guck du, was du für dein Land tun kannst und verzichte. Sondern sie haben ja auch die Unmöglichkeit jedes linken Projekts ja auch wirklich durchgekämpft. Wenn die SPD derzeit alles, was noch an ihr links ist, sich darin auflöst, dass sie sagt, jetzt müssen Opfer für Deutschland gebracht werden und wir werden dafür sorgen, dass es beim Opferbringen gerecht zugeht. Diese Gerechtigkeit ist quasi der letzte quasi linke Rattenschwanz, der noch geboten wird. Alles andere scheint nicht zu gehen. Und insofern, dass jede linke Alternative total diskreditiert ist, daran haben die Parteien der Mitte kräftig mitgewirkt. Und insofern wundert es mich gar nicht, wenn Soziologen feststellen, dass es so etwas gibt wie eine demobilisierte Arbeiterklasse, die irgendwie nach rechts driftet, wo sie doch früher nach links gegangen sind.
Ja. Ich habe keine Fragen mehr. Mir sind die Fragen ausgegangen. Ich fand es eine richtig spannende Folge auf jeden Fall und auch jetzt nochmal ein richtig spannender Einstieg, genau wie dein Artikel, den ich auf jeden Fall auch allen nur empfehlen kann, die hier zuhören. Und wenn wir an der Stelle schon sind, dann dürft ihr uns auch gerne eine Bewertung dalassen und den Podcast und die Zeitung in euer Umfeld weiter empfehlen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann schließt euch doch eins ab unter www.akw.de/abo. Am besten noch diesen Monat, also im Juni. Dann habt ihr über die Sommerpause auch was Spannendes zu lesen. Also Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es auf jeden Fall eine richtig spannende Folge. Ich wünsche dir und allen, die zuhören, einen schönen Sommer und wir hören uns dann wieder im August.
Vielen Dank.